Es gibt viele bedenkliche Entwicklungen in diesem Land. Einiges davon hat mit der Wahl in den ostdeutschen Bundesländern zu tun, einiges davon mit der Wahl in Thüringen, mit den Ereignissen, die während und nach der Wahl stattgefunden haben. Was liegt also näher, sich mit dem ehemaligen thüringischen Verfassungsschutzpräsidenten Dr. Helmut Röver zu unterhalten?
Im Gespräch.
Ich begrüße ganz herzlich den Herrn Dr. Röver hier im Interview. Herr Röver, herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen, Herr Fiedler. Schön, dass wir uns mal wiedersehen. Lange nicht grassiert, sofort wiedererkannt.
Ja, wir haben ja Kontakt gehabt über das leidige Thema Wikipedia. Dazu können wir nachher auch noch gleich nochmal kommen. Ich habe Sie jetzt hier als ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten in Thüringen. Vielleicht mögen wir ganz am Anfang mal einen Abriss machen. Wie ist der Herr Dr. Röver das geworden, was er am Ende war, nämlich Verfassungsschutzpräsident in Thüringen?
Ja, mit einer eher ganz normalen Karriere als Volljurist. Also ich habe nach dem Abitur war ich mehrere Jahre lang Soldat als Offizier bei der Panzertruppe, habe anschließend studiert und zwar drei Fächer: Juristerei, Volkswirtschaft und Geschichte. Die beiden letztgenannten waren sozusagen Zusätze zu dem eigentlichen Berufsabschluss, den ich angestrebt habe, nämlich den eines Volljuristen. Ich habe also beide juristischen Examen, habe auch in Jura promoviert und war zunächst Rechtsanwalt und bin dann ins Bundesinnenministerium eingetreten als Referent und habe dort eine ganz normale Karriere genommen, das heißt eine relativ rasche Karriere für die damaligen Verhältnisse, die mich kreuz und quer durch die Belange des Bundesinnenministeriums geführt hat, einschließlich einer Tätigkeit im Bundeskriminalamt, einschließlich einer Tätigkeit im Bundeskanzleramt und eben mit Masse eben im Sicherheitsbereich des Bundesinnenministeriums, wo ich auch das Glück hatte, relativ rasch Führungserfahrung zu sammeln und bin dann 1994 gefragt worden, ob ich in Thüringen Verfassungsschutzchef werden will, nachdem dort der Amtsaufbau offensichtlich ziemlich misslungen war. So, das ist die ganze Karriere.
Ja, und es zeigt, das heißt, also Sie mussten schon sich die einzelnen Qualifikationen auf dieser Karriereleiter erwerben, ne? Das heißt, Sie haben erst im Innenministerium Erfahrung gesammelt und irgendwann dann ganz am Ende sind Sie Verfassungsschutzpräsident geworden.
Ja, so ist es. Ich war im Grunde genommen war ich ein Teil, ein typisches Produkt der Sicherheitsbehörden, wie wohl auch Ausflüge eben in das reine Verfassungsrecht stattgefunden haben, wo ich wirklich viel gelernt habe und auch Möglichkeiten hatte, mich auszuwirken. So, das
Ja.
ist.
Ja, ich nehme es gleich vorweg. Wir haben ein langes Gespräch vor uns und ganz am Ende des Gesprächs werden wir uns auch noch mit diesem Buch beschäftigen. Sie haben ein Buch geschrieben und mit rotem Einband, nicht mein Krieg, Deutschland und der Ukraine-Konflikt. Und hier unten steht irgendwie Exil drauf. Heißt das, Sie sind schon wenigstens mental ins Exil emigriert oder wie habe ich das so verstehen?
Nein, nein, also über Exil können Sie streiten. Es ist ein sehr engagierter Verlag in Dresden-Loschwitz von der Susanne Dagen wird dann geführt, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Autoren um sich zu versammeln und zu publizieren, die zu Mainstream-Verlagen keinen Zugang haben oder keinen Zugang mehr haben. Das gilt zum Beispiel auch für mich. Aber da sind wirklich prominente Leute, denen gegenüber ich also was als Literat gesehen eine kleine Leuchte bin.
Naja, gut, okay. Ja, also wir hatten ja schon gesagt, wir hatten eigentlich vor, Sie früher einzuladen. Das ist dann aufgrund von technischen Schwierigkeiten daneben gegangen. Ich habe eine ganz lange Liste, die ich mit Ihnen abarbeiten muss. Das betrifft zum einen die Sachen, die wir schon am Anfang angedacht haben. Und jetzt ganz aktuellen Ereignis, da geht es tatsächlich um den thüringischen Verfassungsschutz. Also gehen wir die Liste mal durch. Und zwar haben wir ganz am Anfang gehabt, dass da in Thüringen ein neues Parlament sich konstituiert. Und das, was wir als Zuschauer da mitbekommen haben, war doch relativ seltsam. Also wir haben da einen Alterspräsidenten, der versucht verzweifelt, dieses Parlament zu konstituieren. Und dann kommen unpflegliche Einwürfe, also wirklich vom Benehmen her nicht gerade das, was man als Knigge vielleicht fordern würde. Was ist da los gewesen? Wie haben Sie das wahrgenommen?
Also zunächst erstmal, selbst wenn es möglicherweise enttäuschend ist, sind die Vorgänge in Thüringen, wo ich jetzt noch wohne, nämlich in Weimar, stehen nicht so im Vordergrund wie die Interessen, die ich sonst so habe. Allerdings bin ich auch Bürger dieses Landes, das allerdings, und nehme auch für mich in Anspruch, dass ich eine Meinung dazu habe, und die Meinung, die ich dazu habe, beruht auf langjährigen Erfahrungen mit der Materie Verfassung und Demokratie. Dafür habe ich mal meinen gesamten Berufseifer eingesetzt, bevor ich dann pensioniert wurde. Danach habe ich mich eben um andere Dinge gekümmert. Hier ist es so, dass ich glaube, dass wir diese Vorgänge in Thüringen einordnen sollen in eine allgemeine Entwicklung, die ich vorsichtig mal als den Verfall der Demokratie bezeichnen würde, obwohl die Leute, die jetzt in den öffentlichen Medien dazu das Sagen haben, genau vom Gegenteil reden. Es ist also eine Verkehrung der Dinge in ihr Gegenteil. Und das hat eine gewisse Tradition bereits, vor allen Dingen auch in Thüringen, wo wir ja erleben mussten, dass der Vorgängerministerpräsident gewählt wurde vor 5 Jahren oder vor 4 Jahren. Das war ein FDP-Mann namens Kemmerich. Und dann auf Weisung des Kanzleramtes sein Amt verlor. Das nennt man normalerweise, jedenfalls unter den Juristen, zu denen ich auch gehöre, einen Staatsstreich. Und das ist an sich nicht erlaubt in unserem Land. Das will ich schon mal so sagen. Das hat Tradition. Und dann wurde in einem fragwürdigen Wahlakt wurde der alte Ministerpräsident, also der Kommunist Ramelow, wurde reinstalliert und hat dann die letzten 4 Jahre mit einer Minderheitenregierung geherrscht. Das war nur möglich, und insofern ist das vielleicht ein Modell für heute gewesen. Das war nur möglich, weil eine große Partei in Thüringen, die vorher fast das alleinige Sagen gehabt hat, nämlich die CDU, dieses merkwürdige Verfahren entweder durch Enthaltungen oder durch Mitstimmen überhaupt ermöglicht hat. Dieses finden wir jetzt auch wieder vor, also mit marginalen Änderungen. Wir laufen, wenn ich das gerade noch sagen darf, dann können Sie mir gerne widersprechen oder argumentative Ohrfeigen verteilen. Wir laufen im Moment, meine ich, bundesweit auf einen Zwei-Parteien-Staat zu. Diese zwei Parteien bestehen, die eine Partei sind die Mainstream-Parteien, die alten, die wir alle kennen und die Bundesrepublik die letzten 70 Jahre beherrscht haben. Und die andere Partei sind die Außenseiterparteien. Also die Mainstream-Parteien gegen die Außenseiterparteien. Und die Außenseiterparteien sind im Moment, also Momentaufnahme heute, sind genau zwei, nämlich die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht. Und wobei das letzte, da können Sie gleich rückfragen, wir in einer komischen Situation sind, die eine Partei, also die Mainstream-Parteien, als eine mal bezeichnet und daneben alles in ihrer Macht Stehende, um die andere von der Macht fernzuhalten. Das ist ein vielgliedriger Prozess. Und das, was wir im Moment in Thüringen erlebt haben, Sie haben es zu Recht gesagt, ein kurioser Start des Thüringer Parlaments, das seine eigene Geschäftsordnung nicht anwenden wollte und in diesem verfassungswidrigen Tun vom Landesverfassungsgericht unterstützt wurde. Das ist, ja, wie soll man das bezeichnen? Das ist jedenfalls auch ganz dicht an einem Staatsstreich entlang, wenn bedeutende Parteien in einem Parlament die eigenen Regeln nicht mehr beachten. Es hat der Verfassungsgericht, der ich auch bin, sieht zwei große eherne Pfeiler des Grundgesetzes berührt. Einmal das Demokratieprinzip und zum anderen das Rechtsstaatsprinzip.
Da sind wir in einem Bereich, wo eigentlich nur noch eine ganz unangenehme Frage bleibt. Wie sehen Sie das mit dem Rechtsstaat? Also ich sehe auf der einen Seite das Ideal von Rechtsstaat, was ich auch irgendwann mal als Schüler im Fach Politik oder in Wert und Norm oder in den ähnlichen Fächern gelernt habe. WUK hieß das bei uns, glaube ich, damals noch. Und dann sehe ich das, was ich jetzt, was Sie ja auch ganz gut beschrieben haben eben gerade. Ist das noch ein Rechtsstaat?
Ja, also gut, wenn Sie mich so fragen, ich werde immer ein bisschen unruhig, wenn die Leute bis weit in den Bereich der alternativen Medien hinein sagen, der Rechtsstaat, holla, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt ist der Rechtsstaat ist in Gefahr. Ich gehe da einen Schritt weiter. Ich behaupte mal, der Rechtsstaat ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Jedenfalls in weiten Teilen. Oder er wird nur dann angewendet, wenn es passt. Und das ist alles andere als ein Rechtsstaat. Der Rechtsstaat ist die Vorstellung, die Konstruktionsvorstellung, dass es ein geltendes Recht gibt. Und das wird angewendet, unbesehen der Person, auf die es angewendet wird. Und das Recht gilt. Der Rechtssatz gilt. Alle können sich darauf verlassen und darauf vertrauen. Das gilt nicht mehr. Die erste üble Vorarbeit, das Volk daran zu gewöhnen, dass der Rechtsstaat gar kein Rechtsstaat ist, hat meines Erachtens, andere mögen anderer Meinung sein, hat meines Erachtens die damalige Bundeskanzlerin Merkel verursacht, die ja Entscheidungen traf, die mit den Rechtsnormen unseres Staates in keiner Weise übereinstimmten. Und dennoch.
Welche Entscheidungen waren das?
Ja, gut, welche waren es fast nicht, könnte man fragen. Das war die, die Währungspolitik, das war die Ausländerzuwanderungspolitik, das war die Atompolitik. Ja, was wollen Sie noch? Das war die sogenannte Pandemiepolitik. Und damit sind schon fast alle Bereiche des die Deutschen betreffenden, unmittelbar betreffenden politischen Lebens angesprochen. Es wurden einsame Entscheidungen gefällt, für die es nicht mal den Hauch einer demokratischen Legitimation gab.
Gut, jetzt haben Sie die Stichwörter Staatsstreich genannt. Sie haben gesagt, dass Angela Merkel zum Beispiel die Prinzipien des Rechtsstaats mehrfach verletzt hat. Jetzt würde ich doch in einem Rechtsstaat erwarten, gehen wir mal davon aus, es gäbe ihn noch, dass ich dagegen vorgehen kann. Das heißt also, wenn jemand so eklatante Fehltritte macht, gerade als Politiker, und wir reden von Staatsstreich, da muss ich doch den hinter Schloss und Riegel bringen können. Ja. Und ja. Jetzt habe ich in meiner naiven Vorstellung diesbezüglich jetzt auch einen Dämpfer erhalten und musste feststellen, nee, also man kann als Politiker fast alles machen, wenn, wie Sie sagen, wenn da so eine Einheitspartei existiert, also die Altparteien, könnte man das sagen, wie haben Sie es genannt, wie hatten Sie es genannt, die etablierten Parteien gegen ja. gegen die neuen Parteien, ne? Aber wenn jetzt also die etablierten Parteien da zusammenhängen, da kann ich da fast gar nichts machen, also überhaupt nichts.
Ja, wobei eben jetzt sozusagen quasi Widerspruch entstehen. Die etablierten Parteien berufen sich ja jetzt darauf, dass sie die Mehrheit haben. Haben sie in den Parlamenten, haben sie die Mehrheit. Dadurch, dass sie verursacht haben, die Behörden und die Richterstellen zu besetzen, haben sie auch da die Mehrheit. Nur ist das Mehrheitsprinzip, was ja der Demokratie zugrunde liegt, ist nicht das A und O. Es ist auch so, ja, die Mehrheit entscheidet, aber die Mehrheit muss sich an die Regeln halten, die dafür aufgestellt sind in unserem Grundgesetz. Und zu diesen Regeln gehört auch, dass die Mehrheit zu beachten hat, dass es ein verfassungsrechtlich verbürgtes Recht auf Ausübung einer parlamentarischen Opposition gibt. Wo ich diese Opposition mit rechtswidrigen Mitteln unterdrücke, verhalte ich mich verfassungswidrig, respektive sogar verfassungsfeindlich. Und das ist nach meiner Beurteilung, wie gesagt, nach meiner Beurteilung, ist das mittlerweile eingetreten. Und wenn Sie ein Beispiel dafür suchen wollen, ist es die chaotische Parlamentseröffnung in Thüringen bei der letzten Legislatur, wo sich eine Koalition gebildet hat zwischen den etablierten Parteien und der Landtagsverwaltung. Sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen, dass der Leiter der Landtagsverwaltung dem präsidierenden Landtagsalterspräsidenten das Wort entzogen hat. Wo sind wir denn da? Das ist sozusagen, der Diener verbietet dem Herrn, dass er zu Wort kommt. Wenn Sie denn ein Beispiel suchen, wo so das Demokratieprinzip total auf den Kopf gestellt worden ist, denn doch da. Und zwar wollte man erzwingen, hat es denn auch, dass eine Entscheidung des Landesverfassungsgerichts dieses rechtswidrige Tun sanktionieren sollte. Das hat das Landesverfassungsgericht auch getan, wobei offenbar für niemanden eine Rolle gespielt hat, dass dieses Landesverfassungsgericht nicht nur durch die Mehrheitsparteien besetzt war über die Jahre. Klar, okay, von der AfD ist selbstverständlich kein Mitglied im Landesverfassungsgericht. Und aber überdies noch, einer der Kläger, nämlich die CDU-Fraktion, einen Vater hatte, dieser Abgeordnete hat einen Vater, das ist an sich nichts Ungewöhnliches, aber dieser Vater war der Richter über dieses Verfahren. Das ist,
also es gibt Zufälle, die gibt es, also ich, das ist doch jetzt ja gerade ein Zufall.
Das ist rechtswidrig, dass wir wollen die Dinge mal in die rechtlichen Kategorien, der hätte an diesem Verfahren nicht teilnehmen dürfen. Ganz einfach.
Aber jetzt sagt mir mein naives Rechtsverständnis, dagegen muss man doch vorgehen können. Also eigentlich sind da so viele Sachen gelaufen, da müssten jetzt doch ein paar Mal die Handschellen klicken.
Ja, das ist eine gute Frage. In einem Rechtsstaat ist es so, dass die Staatsorgane sich von sich aus, so habe ich es jedenfalls erlebt und so habe ich es auch durchsetzen wollen, dass sie sich von sich aus an das geltende Recht halten. Und wenn denn einzelne Organinhaber, Funktionsinhaber, dagegen verstoßen, gibt es korrigierende Instanzen. Das war in der Bundesrepublik jahrzehntelang relativ gut eingeübt. Und wir hatten sozusagen die Notbremse, das war das Bundesverfassungsgericht. Nur ich weiß gar nicht, welches Bild ich jetzt gebrauchen soll. Diese Notbremse würde ich nicht mehr ziehen wollen, weil sie nicht mehr funktioniert. Nachdem das Bundesverfassungsgericht, wie sage ich es jetzt, ohne beleidigend zu wirken, so eine Art Durchwinkstation geworden ist für offensichtlich rechtswidriges und offensichtlich verfassungswidriges Regierungshandeln. Das ist meine Beurteilung. Andere Leute sehen das anders. Ich will es nur erwähnen, wenn Sie in den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts gucken, wo das Bundesverfassungsgericht praktisch die die Agenda der grünen Klimaleute, die davon ausgehen, dass die Erde demnächst verbrennt und von den Menschen verursacht verbrennt, also das ist ja im Grunde genommen der Inhalt der Klimaideologie, eins zu eins umgesetzt hat. Und überdies noch ein Beschlusspapier der Grünen als Urteilsgründe abgeschrieben hat. Dann fasst man sich an den Kopf und sagt, ist es denn möglich, ist das noch das Bundesverfassungsgericht, dessen Entscheidungen du als Student und später als Amtsträger durchaus ernst genommen hast, wenn es auch wenn du anderer Meinung warst. Das ist ja immer so in der Juristerei, man kann auch anderer Meinung sein zur Not. Aber das offensichtliche Umsetzen politischer Agenda, glaube ich, heißt es, die Agenden, die mit dem vernünftigen Menschenverstand nichts mehr zu tun haben, dann fängt man an zu zweifeln, ob diese Korrektureinrichtung überhaupt noch funktioniert, beziehungsweise ob sie eigentlich überflüssig ist. Und um dem Ganzen, wir sind ja mitten in dem Thema, nicht aufräumen der Rechtsstaatsprinzipien, während wir hier miteinander reden. Genau an die jetzt aktuell sitzt im Bundesrat, sitzen die Leute beisammen und beschließen eine Änderung des Grundgesetzes, wie es so schön heißt, zum Schutz des Bundesverfassungsgerichts, dessen Inhalt folgendes ist: Es soll nicht mehr möglich sein, dass, wenn wie befürchtet, die AfD bedeutende Zahlen von Abgeordneten erhält im nächsten Bundestag, dass die auf die Richterwahl zum Bundesverfassungsgericht keinen Einfluss mehr haben dürfen. So, das ist das Ergebnis. Das wird also von mir jetzt interpretiert. Das ist
jedenfalls. Also ich müsste jetzt korrigieren, weil da, glaube ich, waren kein zu viel drin. Also es geht darum, dass trotz Sperrminorität, die dann erreicht würde, also von einem Drittel der Stimmen, dürfen die dann keinen Einfluss auf die Richterwahl nehmen.
So ist es.
So haben Sie es gemeint. Ja,
ja, ja.
Also, so. Aber das ist doch unglaublich. Also das, was Sie hier an die Wand malen, also das, was ich auch noch mal in der Schule gelernt habe, war, es gibt so ein System, Englisch nennt man das Checks and Balances. Das heißt also, die einzelnen Säulen des Staates kontrollieren sich gegenseitig. Und selbst wenn jetzt eine NSDAP, fiktiver Fall, an die Macht kommen würde, nochmal, dann sollte das verhindern, dass wir das gleiche erleben, was wir zwischen 33 und 45 erlebt haben. Das ist das, was ich in der Schule gelernt habe. Also dieser Staat ist wehrhaft, und zwar wehrhaft in sich selbst, dass er solche Sachen verhindern kann. Und das, was ich jetzt von Ihnen gerade gehört habe, heißt doch im Klartext, wir haben überhaupt keine Sicherheitsmechanismen, Sie nannten das eben die Notbremse, wir haben überhaupt keine Sicherheitsmechanismen, die das verhindern würden.
Ja, das stimmt so im Prinzip, wie Sie sagen. Wir haben dieses mit NSDAP wird die absolute Macht gewinnen oder so, hat ja im Jahr 1932, 33 auch nicht stattgefunden, sondern die sind dann mit sehr fragwürdigen Mitteln ist Hitler zum Reichskanzler ernannt worden. Aber
da gab es auch ein paar sehr fragwürdige Todesfälle, um das mal sehr freundlich zu formulieren. Ja,
genau. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben also versucht, dem vorzubeugen und eine entsprechende Norm ins Grundgesetz hineingeschrieben, dass man Parteien, die Bestrebung verfolgen, dass den Gesamtstaat, die Gesamtkonstruktion, Grundgesetz, Staat abzuschaffen, dass man die verbieten kann, und eine relativ hohe Hürde, Verbotshürde eingezogen und eine hohe Verbotsinstanz eingeführt, nämlich das Bundesverfassungsgericht. Deswegen ist die Rechtslage jedenfalls, ich komme immer wieder darauf zurück, obwohl ich mittlerweile gar nicht mehr glaube, dass es notwendig ist, über die Rechtslage zu sprechen. Die Rechtslage ist so: Es gibt in Deutschland keine zugelassenen Parteien, wie man immer hört, sondern jede Partei ist zugelassen. Da braucht man überhaupt gar nicht dieses Zusatzes überhaupt nicht. Und sie ist dann nur nicht auf dem politischen Feld tätig, wenn sie verboten ist, richtig verboten. Und dafür gibt es ein bestimmtes Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Und wenn eine Partei verboten ist, dann ist sie raus. Und diese Dieses Verfahren ist in Deutschland zweimal mit Erfolg angewendet worden und in zwei Versuchen ohne Erfolg angewendet worden. Im Erfolgsfall war es die Sozialistische Reichspartei und die KPD. Das waren die Jahre 1952 und 1956. Und aus diesen Urteilen, die empfehle ich jedem, der mal was wissen will über unseren Staat, das mal zu lesen. Da hat das Bundesverfassungsgericht praktisch wie in einem Besinnungsaufsatz geschrieben, wie Checks and Balance, wie Sie sagen, in unserem Staat funktionieren soll und was auf keinen Fall gehen darf. So, dann ist man ja zu diesem Verbot gekommen und das ist sozusagen die Bibel für den jungen Staatsrechtler, der das zu lesen hat, meines Erachtens zu Recht zu lesen hat. Und wenn das nicht ist, und solange sich eine vom Grundgesetz vorgesehene Institution nicht entschließt, dieses Verbotsverfahren einzutüten, können wir eben nicht davon ausgehen, zu sagen, hier haben wir die demokratischen Parteien und hier haben wir die undemokratischen Parteien. Das ist eine, wenn die Staatsorgane das tun, greifen Sie in die demokratische Willensbildung ein. Und das ist nicht Ihre Aufgabe. Die demokratische Willensbildung geht vom Volk aus, vom Volk und von niemandem anderen und nicht von den Staatsorganen. Und das ist auch mein Vorbehalt, mein ernster Vorbehalt, den ich gegen das jetzige Agieren der Verfassungsschutzbehörden habe, den ich ja auch eine Weile lang angehört habe. Das ist nicht Ihre Aufgabe. Sie haben einen Informationssammelauftrag und einen Auftrag, die Regierungsorgane über Ihr Tun, also über Ihre Informationen zu informieren. Es ist nicht Ihre Aufgabe, absolut nicht Ihre Aufgabe, die Öffentlichkeit zu beeinflussen, in welcher Weise auch immer. Das ist rechtswidrig.
Jetzt haben Sie schon das Thema dahin gewechselt, wo ich auch gerade gefühlt hin wollte. Ja, wir kommen gleich dazu. Nochmal ganz kurz vorweg, Sie hatten vorhin den Herrn Ramelow als Kommunisten bezeichnet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie kommen Sie darauf? Der ist doch in einer Partei, die nennt sich doch Die Linke. Sind das Kommunisten?
Ja gut, das ist ein Etikett, darüber können wir streiten. Die Linke war dann mal davor, die PDS war davor mal, die SED-PDS war davor, die SED, die, glaube ich, keinen Hehl daraus gemacht hat, dass sie Kommunisten waren. Also sind zumindest die kommunistischen Erben. Und dann haben wir noch die verschlimmbesserte Form eigentlich, wenn man in diesen Etiketten reden will. Das ist also die Linksabspaltung von der Linken, ist das Bündnis Sahra Wagenknecht, soweit ich es verstehe. Oh, ganz unabhängig von der Frage, ob die Frau Wagenknecht sozusagen als Ein-Frau-Unterhalterin Dinge vertritt, wo ich auch sagen muss, ja, das ist auch meine Meinung und wäre schön, wenn die anderen sich dran halten würden. Also, sie hat ja so zwei Themen eigentlich. Das eine ist der Krieg mit Russland, den sie auf jeden Fall vermeiden will. Kann ich nur sagen, à la bonne heure, das will ich auch. Und sie hat das Thema Ausverkauf der Wirtschaft nach sonst wo zu Lasten der deutschen Arbeitnehmer. Das kann ich nur unterschreiben. Wobei wir uns dann über die streiten können, wie sie das erreichen will und wie ich glaube, wie man das unter vernünftigen rechtsstaatlichen Gesichtspunkten auch könnte und sollte. Also, eine Linksabspaltung der Kommunisten mit super guten Ansätzen. Nur, wenn ich das auch noch hinzufügen darf, wenn man jetzt das ist ja so ein, ich sage immer, das ist Sarahs Baby, nicht? Also wenn man jetzt die praktische
PSW.
wenn man jetzt die praktische Politik dieser äußerst jungen Partei in den drei Ländern, wo gewählt worden ist, also in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen, betrachtet, da ist das BSW mit erstaunlichem Erfolg gewählt worden. Und was macht es nun? Ist der Stützpfeiler für die geschwundenen Mehrheiten der Mainstream-Parteien, wo es eigentlich nur noch darum geht, mit dem Brecheisen den Einfluss der AfD zu verhindern. Insofern mag dahingestellt bleiben, ob ich irgendwas noch glauben kann, was Frau Wagenknecht verkündet. Und ich glaube, sie wird für die bundesweit bei der kommenden Bundestagswahl dafür auch die Quittung bringen.
Ja, kommen wir mal zu den Ereignissen, die wir jetzt in Thüringen haben. Also da ist 2015, glaube ich, ein neuer Verfassungsschutzpräsident ins Amt gekommen. Und jetzt gab es ja da auch einigen Aufruhr. Die Kollegen von, das war nicht News, sondern wie hießen sie denn? Apollo News, die waren das. Von Apollo News, die haben da eine kleine Lawine losgetreten, die man in den öffentlich-rechtlichen und in den sonstigen Leitmedien gar nicht hört. Da wollte ich mich immer drauf konzentrieren mit Ihnen. Und zwar, einerseits gibt es also diesen Verfassungsschutz in Thüringen, der jetzt als allererstes erstmal die AfD als rechtsextremen Verdachtsfall einstuft. Was ich besonders interessant finde, ist diese Wortverwirrung zwischen rechtsradikal und rechtsextrem. Ich habe dann noch, gerade bei der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es ja so eine Definition, kann man sich dann eigentlich bei allen Bundeszentralen der Länder mal angucken. Da sieht man immer rechtsextrem, das sind die Leute, die radikal sind und noch zusätzlich mit dem Baseballschläger in der Hand unterwegs sind. Das heißt also, das sind die Leute, die etwas mit Gewalt durchsetzen wollen. Das habe ich immer unter Rechtsextremismus verstanden und genauso bei den Linken genau das Gleiche. Also Linksextremismus, immer die Leute, die mit Gewalt was durchsetzen wollen. Und die Radikalen sind, die haben zwar Radikale von der Wurzel her irgendwelche Ansätze, aber sind noch nicht mit dem Baseballschläger in der Hand unterwegs. Das ist das eine. Und das andere war dann, ja, also dass immer, wie Sie schon sagten, im politischen Feld agiert wird. Können Sie jetzt nochmal auf den Punkt bringen, wofür ist dieser Verfassungsschutz eigentlich da? In Thüringen.
Der Verfassungsschutz ist eine Einrichtung, die in allen Bundesländern und im Bund besteht. Also es gibt also 17 Verfassungsschutzbehörden, deren Aufgabe es ist, dass das politische Spektrum von rechts bis links zum Beispiel zu begucken, hat noch andere Aufgaben im Bereich der Spionageabwehr. Das ist so, da ist am einfachsten, zu erklären. Und im Bereich des viel, viel interessanteren Ausländerextremismus beobachten, tätig zu werden. Diese Beobachtungstätigkeit ist unter den Behörden oft ziemlich umstritten, wer was wann macht. Deswegen gibt es eine Einrichtung innerhalb dieser Behörden, die von den Behördenleitern bestückt wird, zu denen ich auch mal gehört habe, die sich gegenseitig kontrollieren. Man kriegt ja mit, wenn einer etwas tut, wo die anderen alle mit dem Kopf schütteln. Das kriegen also die anderen durchaus mit. Und dann wird das normalerweise versucht, im Konsenswege zu regeln, das etwas zu tun oder nicht zu tun. Ich spreche jetzt nur von der Beobachtungstätigkeit. Ich spreche nicht von den Äußerungen nach außen. Diese, wenn Sie ein Beispiel wollen, wir hatten während meiner Dienstzeit wurde diskutiert, ob man diese Scientologen durch die Verfassungsschutzbehörden beobachten sollte. Das war sehr umstritten und wurde meines Wissens später dann auch gemacht, flächendeckend. Das hat diesen Leuten sehr geschadet. Das ist sozusagen das Ergebnis vorweggenommen. Es ist nicht, ich wiederhole mich da, es ist nicht Aufgabe der Verfassungsschutzbehörden, mit ihren Erkenntnissen auf dem Markt der Meinungen Reklame zu machen. Es ist nicht die Aufgabe. Es ist nicht die Aufgabe der Verfassungsschutzbehörden, Etiketten zu verteilen, wie gesichert oder ungesichert oder weiß der Kuckuck was, rechtsextrem oder linksextrem oder sonst irgendwie. Das ist nicht Ihre Aufgabe. Es handelt sich, wenn Sie es in rechtsstaatliche Begriffe zurückübersetzen, weil diese Behörden diese Befugnis nicht besitzen, handelt es sich um Amtsanmaßung. Das muss man eigentlich mal ganz klar sagen. Und wenn diese Verfassungsschutzchefs, die jetzt glauben, dass sie den Kampf gegen die AfD führen und dies auch noch öffentlich äußern, begehen sie eine Amtsanmaßung. Und diese Amtsanmaßung ist nicht nur rechtswidrig, sondern sie ist auch verfassungswidrig, denn sie wollen gegen eine Partei vorgehen, die nicht verboten ist. Das muss man ganz klar sagen.
Also ich höre jetzt ganz, ganz viele Begrifflichkeiten aus dem Verfassungsrecht, die ich ja auch schon in anderen Zusammenhängen mal gehört habe. Sie sprachen gerade von Markt der Meinung. Ich kenne das auch als Marktplatz der Meinung. Das ist also etwas, was ganz häufig auch schon in alten Verfassungsgerichtsurteilen drin stand. Das heißt also, der Verfassungsschutz ist nicht Teilnehmer des Meinungskampfes, in der eine Öffentlichkeit ausgetragen wird. Habe ich das richtig verstanden?
Das haben Sie völlig richtig verstanden. Die Aufgabe der Verfassungsschutzbehörden wäre oder ist es, dass, wenn sie Erkenntnisse sammeln, dass eine Partei den Verfassungsstaat des Grundgesetzes abschaffen oder schwer beschädigen will, dann ist es ihre Aufgabe, hierüber Informationen zu sammeln und an die zuständigen Stellen weiterzuleiten. Die zuständigen Stellen sind diejenigen Staatsorgane, die befugt sind, ein Verbotsverfahren gegen die AfD zum Beispiel einzuleiten. Das sind relativ wenige. Das ist eine bestimmte Bundestagsmehrheit, das ist die Bundesregierung und eine Bundesratsmehrheit. Das sind die drei. Und diese können und zu Recht können wenn Sie denn glauben, dass die AfD verfassungswidrig ist oder verfassungsfeindlich ist, dann können Sie von den Verfassungsschutzbehörden verlangen, dass die hierüber Informationen anliefern. Das können Sie noch tun, sollten Sie auch tun. Aber es ist nicht die Aufgabe dieser Verfassungsschutzbehörden, in den öffentlichen Meinungskampf einzugreifen. Das ist noch nicht einmal die Aufgabe der Bundesregierung, das zu tun, sondern Meinungskampf ist Sache der Bürger und nur der Bürger. Das Volk ist der Souverän in unserem Land. Das wird immer gerne vergessen. Und diese Behörden, denen ich auch angehört habe, sowohl im Bundesinnenministerium, auch in den anderen Bundeskriminalamten, wo ich überall war, und auch in diesem Landesamt für Verfassungsschutz, sind Diener der Öffentlichkeit, Diener des Volkes, nicht umgekehrt. Man spricht immer von Staatsdiener. Mich können Sie als Staatsdiener bezeichnen. Das ist an sich nicht ganz richtig. Der Staat ist eine Organisationsform und ich habe dem Volk gedient und habe es auch gerne getan. Aber das ist nur eine Nebenbemerkung.
Jetzt ist ja diese ganzen Sonderbarkeiten, die wir da sehen, also auch, dass jetzt bestimmte Berichte zurückgehalten werden über die AfD in diesem thüringischen Verfassungsschutz, dass nach außen ein Bild transportiert wird, die Teilnahme am Meinungskampf, wie Sie es gerade gesagt haben, durch öffentliche Stellungnahmen. Das hängt ja eng mit einer Personalie dann dran zusammen. Das ist also der Herr Stefan Kramer. Und ich war ein bisschen verwundert, als ich in der Wikipedia über ihn gelesen habe. Und Wikipedia ist ein gutes Stichwort, weil Sie sind ja auch Wikipedia-Geschädigter. Darüber haben wir uns kennengelernt. Das heißt also, Sie hatten mit jemandem zu tun, der nannte sich Felix in der Wikipedia. Der hat großflächig Ihren Artikel umgeschrieben. Wie sich dann rausstellte, war dieser Felix im realen Leben Jörg Matthias Claudius Grünewald, ehemals Jörg Egerer. Dirk Pohlmann und ich haben dann festgestellt, im Rahmen von Geschichten aus Wikihausen, dass dieser Mitglied der Linkspartei war und ist, also ehemals dann PDS, dann Linkspartei. Und dann gab es da so einige Kuriositäten. Wir stellten also fest, dass er vom christlichen Glauben zum jüdischen Glauben konvertiert sei, also war, ne? Und war auch sehr aktiv also in diesem Zusammenhang. Eine ähnliche Vita sehen wir auch bei diesem Herrn Kramer. Das heißt also, er ist auch nicht als Kind jüdischer Eltern geboren, sondern ist erst hat diesen Glauben angenommen später. Und ich stelle jetzt mal eine Frage. Also wenn ich Verfassungsschutzpräsident werden möchte in Thüringen, ja, so, da muss ich ja gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen. Also welche Voraussetzungen sind das erstmal? Ganz knapp, bitte.
Sie müssen Deutscher sein, Sie müssen Voraussetzungen nach dem Beamtengesetz erfüllen und im thüringischen Recht noch als Sonderzusatz, der in den ein oder anderen Ländern auch gilt und im Bund, Sie müssen die Befähigung zum Richteramt haben, Sie müssen also Volljurist sein. In Thüringen ist das eine Sollbestimmung, aber die Sollbestimmung kann man nur dann umgehen, wenn es zwingende Notwendigkeit für eine bestimmte Ernennung gibt und derjenige, den man ernennen will, die Voraussetzung hat, die so sind wie die Befähigung zum Richteramt.
Okay, Sie müssen
Sie müssen auch noch andere Voraussetzungen erfüllen. Oh, ja? Nach meiner Meinung müssen Sie äußerst sattelfest in allen Fragen des zugrunde liegenden Verfassungsrechts sein. Sie müssen sich im Sicherheitsrecht bestens auskennen. Sie sollten lange Jahre in einer Sicherheitsbehörde gedient haben. Sie sollten Führungsfunktionen in diesen Behörden gehabt haben, erfolgreich gehabt haben. Und vor allen Dingen, Sie sollten nicht durch öffentliches Palaver aufgefallen sein, dass Sie in der einen oder anderen politischen Ecke stehen könnten. Das ist Gift für diese Behörde.
Das heißt also, ich habe dann dieses Neutralitätsgebot auf jeden Fall einzuhalten als Beamter. Also. Und ich muss auch durch mein persönliches Auftreten in der Öffentlichkeit so sein, dass ich dem Ansehen des Amtes keinen Schaden zufüge. Habe ich das richtig verstanden, ja?
Ja, so kann man das auch umschreiben. Das ist, glaube ich, die technisch richtige Beschreibung. Sie hat mich gefragt, was ich an Voraussetzungen glaube, nennen zu sollen, um jemanden in diese Position zu ernennen. Und diese so umstritten diese Behörden sind, ich weiß das, umso schärfer sind diese Voraussetzungen anzulegen, dass zur allgemeinen Umstrittenheit nicht noch die Umstrittenheit der Person hinzukommt.
Mhm. Gut, gehen wir mal einen Schritt weiter. Also dann bin ich vielleicht in einem Motorradclub aktiv oder ich halte mich zumindest in der Nähe von einem Motorradclub auf, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird und gehe zu einer Veranstaltung, die im Zusammenhang mit der Roten Armee, also im Gedenken mit der Roten Armee, Zweiter Weltkrieg ist. Und auch diese Veranstaltung wird vom Verfassungsschutz beobachtet, und zwar noch bevor ich ins Amt eingetreten bin. Würden Sie sagen, dass das positiv oder eher negativ gewertet wird, wenn ich jetzt so auftreten würde?
Also, ich habe eine Voraussetzung zu erwähnen vergessen. Sie müssen einer Sicherheitsüberprüfung sich unterziehen, bevor Sie eine Sicherheitsbehörde leiten. Und in dieser Sicherheitsüberprüfung wird taglein überprüft, ob Sie schon irgendwo mit Organisationen zu tun hatten, in irgendeiner Form, die, sagen wir mal höflich, mit unserem Staat nichts am Hut haben. Tritt solch ein Ereignis zutage oder wird es ruchbar oder wird der Verdacht ruchbar, werden Sie unter normalen Umständen nicht in die Sicherheitsbehörde hineingelassen. Das, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Das war Praxis, als ich entsprechend überprüft worden. Ich bin ja mindestens 100 Mal, nein, Quatsch, ich bin vielleicht 5, 6, 7 Mal sicherheitsüberprüft worden nach der höchsten Sicherheitsstufe und ohne Beanstandung, selbstverständlich. Sonst hätte man mich nicht in diese Amtsleitung hineingelassen, beziehungsweise hätte mich Während meiner Zeit im Bundesinnenministerium bzw. im Bundeskanzleramt hätte man mich aus den entsprechenden Funktionen ferngehalten. Einfach so. Da hätten die Leute gesagt, na, der Röver kommt für die Abteilung innere Sicherheit überhaupt nicht in Frage. Punkt aus.
So, und jetzt haben wir genau diesen Fall. Ich frage das jetzt nicht Sie, sondern die Zuschauer. Also wir haben genau diesen Fall, dass dieser Stefan Kramer ist bei einer Veranstaltung mit den Grauen Wölfen. Diese werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Auch die Veranstaltung ist vom Verfassungsschutz beobachtet, kurz bevor dieser Herr Stefan Kramer ins Amt kommt. Er ist im Amt und die Qualifikation von dem Herrn Kramer ist nicht etwa Volljurist und er hat auch nicht die Befähigung zum Richteramt, sondern er ist Sozialpädagoge, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und da ist also eine Qualifikation. Da dachte ich mir so, Mensch, so als Lehrer habe ich ja eine relativ ähnliche Qualifikation. Müsste doch für mich quasi die Eingangstür sein, um jetzt im thüringischen Verfassungsschutz arbeiten zu können.
Ja gut, wir begegnen, also das können Sie Ihren Zuschauern auch noch gleich mitgeben, wir begegnen in beängstigender Form der Nichtanwendung des geltenden Beamtenrechts auf Funktionsträger. Es werden zunehmend in Spitzenfunktionen Leute berufen, die dort nicht qua Rechtsrahmen gar nicht hingehören, wo das Recht das ausschließt. Solche Leute haben da nichts verloren. Wenn Sie ein Beispiel suchen, die Staatssekretärin im Auswärtigen Amt, Frau sowieso morgen, nee, Morgen oder so ähnlich heißt die. Die war vorher Greenpeace-Aktivistin, ist eine US-Amerikanerin, die plötzlich in einer bundesdeutschen Spitzenfunktion tätig worden ist. Sie wurde ernannt zur Staatssekretärin, obwohl diese Voraussetzung nicht vorlag. Sie war keine Deutsche. Und dann wurde dieses Deutschsein wurde dann irgendwie schamvoll nachgereicht. Man schüttelt nur den Kopf und sagt, das kann ja gar nicht sein. Ein Staatssekretär in Deutschland ist ein Beamter, der voll dem Beamtenrecht unterliegt. Und da wird einer zum Beamten, sehenden Auges zum Beamten ernannt, der das nicht darf. Und diesen Vorgang finden wir verhundertfältigt, wenn Sie in die Behörden gucken. Und das ist nicht meine Idee, sondern der Thüringer Rechnungshof, der weiß Gott keine revolutionäre Einrichtung ist, hat in diesem Jahr die Spitzenfunktionen der Thüringer Landesregierung mit ihren Behörden durchgemustert und hat gesagt, gut, die Hälfte der Spitzenfunktionen besitzt nicht die Befähigung zu dem Amt, was sie da innehaben. Überhaupt nicht. Keinerlei Befähigung.
Und was ist das? Ist ja unglaublich. Also
ja, gut. Ich sage Ihnen das ja nun mal, es ist nicht so, das ist nicht mein revolutionärer Geist, der mir das eingibt, sondern ich gucke dahin, ich werde informiert und in diesem Fall glaube ich den Leuten das, denn das ist ja noch eine relativ brisante Aussage einer Behörde, dass ein ganzer Staat, nämlich in der Freistaat Thüringen, von Leuten geführt wird, die das eigentlich gar nicht können. Und dann nicht, ja, so, ja.
Also, ich muss noch ein Kuriosum hinten dran setzen, also weil wir gerade bei diesem Beamtenrecht waren. Es gibt in Niedersachsen einen Fall, der ist mir irgendwann mal vor Jahren zu Ohren gekommen. Wir waren schon in dieser Reichsbürgerdebatte drin, also dass viele Leute meinten, dass sie irgendwelche Rechtsvorteile dadurch haben, dass sie unbedingt einen Staatsbürgerschaftsnachweis sich holen, also diesen gelben Schein. Ich selber weiß, dass im Adoptivrecht das tatsächlich mal verlangt ist. Also das heißt, also nicht alle Länder im Ausland akzeptieren, wenn man sagt, ich bin Deutscher, dann muss man halt tatsächlich diesen Schein vorreichen. Und wenn man Beamter wird, dann wird automatisch eine Überprüfung gemacht, in Niedersachsen glaube ich auch. Da müsste irgendwo in meiner Beamtenakte noch so ein Ding rumliegen. Ich habe das nie gesehen, ich habe das auch nie beantragt. Aber irgendwo da wird ja sowas gemacht. Und irgendwie habe ich jetzt gehört, Ist schon ein bisschen länger her. Da hat also ein Beamter, sollte, glaube ich, in Soltau da irgendwie anfangen. Und er hat ihm wohl der zukünftige Leiter gesagt, ja, Sie müssen ja noch einen gelben Schein beantragen. Das heißt also, Sie müssen also die Staatsbürgerschaft nachweisen, damit Sie Beamter werden. Das, was falsch gelaufen ist, dass das normalerweise die Behörde selber macht und das beantragt. Und es ist also wirklich dieser Aspirant auf diese Beamtenstelle, ist dann also hingegangen, hat dann bei der Ausländerbehörde diesen gelben Schein beantragt. Womit automatisch ein Eintrag in seine Akte kam, dass er wohl anscheinend der Reichsbürgerbewegung angehört. Und das war dann der Grund, warum er nicht in den Beamtenstatus angehoben werden konnte. Das hat sich dann am Ende aufgelöst, diese ganze Geschichte. Aber anhand schon an dieser Posse sieht man, dass man durch geringe Fehltritte, sei es nur durch die selbstständige Beantragung eines gelben Scheins vom Beamtenstatus ausgeschlossen werden kann. Hier sehen wir so ein vollkommenes Freidrehen des Rechtsstaates.
Ja, ich sag ja, es ist die willkürliche Anwendung von Rechtsnormen und die willkürliche Nichtanwendung von Rechtsnormen, die für den Bürger praktisch nicht mehr überschaubar ist. Und wenn man boshaft ist, manchmal bin ich das, dann könnte man vermuten, da steckt Absicht dahinter. Der Bürger, der nicht mehr weiß, ob er etwas darf, der unterlässt es lieber, weil er glaubt, also sicher ist sicher, dann verfolgt man mich auch nicht. Ich selbst halte das für einen gravierenden Verstoß für die Volkssouveränität. In unserem Staat, so wie er konstruiert worden ist, gilt der Satz: Alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, ist erlaubt. Und ich hatte nun genügend Gelegenheiten bei meinen dienstlichen Exkursionen in die DDR und spätere Ex-DDR hinein, dort das Gegenteil kennenzulernen. Die Leute haben gesagt, alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, wird wohl verboten sein. Nicht? Das war
ja, genau.
Und das, also jetzt hier in meiner Umgebung sagen, die Hiesigen sagen, genau das kommt jetzt wieder zurück. Was du uns früher erzählt hast, dass alles erlaubt ist, das stimmt gar nicht, das war mal. Und ich fürchte, sie haben recht.
Eigentlich wurde, ich bin wieder bei meiner Schulzeit, mir wurde in der Schulzeit gesagt, naja, also wenn jetzt die rechtsstaatlichen Prinzipien aufgegeben werden und immer wieder auch am Beispiel des Dritten Reichs, dann laufen wir Gefahr, in eine kriegerische Auseinandersetzung zu laufen. Also dann gibt es also bestimmte Symptome, die man sieht im Staatswesen. Das Ganze läuft dann irgendwie darauf hinaus, dass irgendwann dem nächsten Krieg ausbricht. Der Krieg ist bereits ausgebrochen in der Ukraine und Deutschland hat eine sehr unrühmliche Rolle in diesem Krieg. Eigentlich würde man sagen, Deutschland ist nicht beteiligter. Aber so wie sich unsere Politiker gerieren und was Deutschland derzeit macht, macht es eigentlich zu einem direkten Kriegsbeteiligen. Und dann sagten sie, ich habe fast das Gefühl gehabt, auch um das für die Nachwelt festzuhalten, also ich bin daran nicht schuld, nicht mein Krieg, ne? Um nochmal das Buch in die Kamera zu halten. Was war für Sie denn jetzt tatsächlich der Auslöser, dass Sie sagten, ich muss unbedingt dieses Buch schreiben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das zunächst erst gar nicht für möglich gehalten, dass Deutschland sich an einer Geschichte beteiligt, die nicht seine Sache, offensichtlich nicht seine Sache ist. Es handelt sich hier um das Rückbesinnen. Ich habe mir den Gedanken gemacht, gut, der Krieg ist entstanden irgendwie 2022, war mir klar, das musst du jetzt immer in Ruhe gucken, was da eigentlich los ist. Und bin dann recht schnell auf die beiden Kriegsursachen gekommen. Das eine ist ein geschichtlicher, kultureller, religiöser Grund. Das ist sozusagen das eine Paket, der Gegensatz zwischen den Russen einerseits und dem Vielvölkerstaat der Ukraine andererseits. Und das andere ist ein weltpolitischer Grund, nämlich dass zwischen den USA und Russland der Streit darüber entbrannt ist, wer da in der Ukraine eigentlich das Sagen hat. Und beide Seiten haben sich mit erkennbar vielen Äußerungen, mit erkennbar vielen Taten so weit hochgeschaukelt, bis sozusagen der erste Schuss fiel. Wenn Sie mich fragen, der erste Schuss fiel ungefähr 2014, als nach einer von den US-Amerikanern nach einem Staatsstreich in Kiew die antirussische Politik der Ukraine mit großen Schritten vorangetrieben worden ist. Das waren nicht die Russen, die das gemacht haben, das waren die Amerikaner, die diesen Staatsstreich inszeniert haben. Ich rede hier nicht als Verschwörungstheoretiker, sondern wir sind über dieses Ereignis seltsam gut informiert. Und zwar sind wir seltsam gut informiert durch die Telefonate, die vom US State Department, also dem Außenministerium in Washington, mit der Botschaft, der amerikanischen Botschaft in Kiew geführt worden sind. Auf der atlantischen Seite, also in Washington, eine Frau.
Victoria Nuland.
Victoria Nuland, Sie sagen es, die praktisch, wenn sie nicht eine Frau wäre, würde ich sagen, das ist der Vater dieses Krieges, also die das mit größter Akribie und größter Brutalität vorangetrieben hat, dass dort ein Krieg entsteht. Ein heißer Krieg.
Ja, und da ist sie doch gefragt worden, aber die Europäer werden da doch was dagegen haben. Und dann sagte sie.
Ja, gut, die hat sich unsäglich gehört, ich weiß nicht, hat irgendwelche.
Fuck the EU.
Ja, irgendwelche.
Zitat Ende.
Irgendwelche ja. Gassensprüche hatte sie dann auf Lager und auch dem Telefon anvertraut. Und wir verdanken es dem russischen Abhördienst, dass er in Abweichung zu den sonstigen Gepflogenheiten diese Telefonate veröffentlicht hat. Das war natürlich für alle Verschwörungsliebhaber war das ein großer Schluck aus der Pulle. Aber es hat dann tatsächlich stattgefunden und die Amerikaner haben es ja nicht mal bestritten.
Ja, was sollen sie daran noch bestreiten, genau.
Ja, gut.
Das heißt also, aber dann, wir haben ja 2014 auch diese Geschichte mit der Krim. Ich meine, das ist ja auch eine ganz interessante Geschichte. Ich bin jetzt mehrfach gefragt worden, weil, also in meinem Umfeld, das betrifft ja vor allen Dingen Dirk Pohlmann, der sich mit vor allen Dingen mit seinem Magazin Free 21, also auch dieser Geschichte widmet. Und dem Jacques Beau, der aus der Schweiz kommt, ist ja die Information ins Land neuerdings getragen worden, dass diese Separation der Krim von der Ukraine, das wird ja immer als Okkupation durch Russland verstanden, ja, also dass Russland sich die Krim gewaltsam einverleibt hat, dass dieses gewaltsame Einverleiben der Krim ja eigentlich nicht im Jahr 2014 stattgefunden hat, sondern schon im Jahr 1995 und zwar nicht durch Russland, sondern durch die Ukraine selbst und zwar gewaltsam deswegen, weil sie mit einer Spezialeinheit, die sich als unabhängig erklärende Volksrepublik Krim im Verbund der GUS-Staaten dann halt gestürmt hat, könnte man sagen, und dann das Parlament abgesetzt hat. Der Parlamentspräsident ist vergiftet worden, ist dann in Moskau dann noch am Leben erhalten worden. All solche Sachen. Also dann fragt man sich, das ist offensichtlich nicht mehr im Wissensschatz der Leute. Und was ich noch interessanter fand, ich habe sogar dieses Ereignis, dass sich die Krim separiert hat, habe ich auf einem Landesbildungsserver gefunden von Baden-Württemberg und dachte mir so, ach guck mal, das ist offizieller Sprech. Sie haben natürlich dann haben sie eine Lücke gehabt, das heißt, die Krim separiert sich und plötzlich gehörte sie zur Ukraine. Was da dazwischen war, dass das dann ein gewaltsamer Überfall war, das steht da nicht mehr drin. Ist doch seltsam, wie mit unseren Daten umgegangen. Also mit Daten umgegangen wird, die in der Öffentlichkeit transportiert werden. Ne?
Ja, gut, ist der eigentliche Konfliktstoff, wenn Sie jetzt sozusagen Ukraine und Russland den Konfliktstoff suchen, ist der, dass auf dem Staatsgebiet der Ukraine viele verschiedene Völkerschaften leben, viele, die einander total nicht grün sind. Und diese Feindschaft reicht zum Teil 100, 200 und mehr Jahre zurück. Das Ergebnis jetzt ist, dass wir immer vom Staatsgebiet der Ukraine reden, die im Wesentlichen ein Zufallsprodukt ist. Das jetzige Staatsgebiet der Ukraine wird im Westen begrenzt durch eine Grenze, die dem Hitler-Stalin-Pakt entspricht. Also das ist sozusagen, da haben wir unsere historische Verantwortung für die Westgrenze. Und die Ostgrenze der Ukraine entspricht einem Federstrich, den der Genosse Stalin 1923 zog, als es darum ging, die Völker der Sowjetunion, die Sowjetunion wurde in dem Jahr gegründet, irgendwie gegeneinander abzugrenzen. Und dann gab es eben die Sozialistische Republik Ukraine und der Federstrich, den er zog, lief weit östlich des Dnieper, sodass die Gegend, die wir heute als den, oder die Russen als den Donbass bezeichnen, zur Ukraine gezählt wurde. Das spielte, solange es die Sowjetunion gab, überhaupt keine Rolle oder kaum eine Rolle. Das wurde erst relevant, als die Ukraine sich verselbstständigt hat und plötzlich auf dem Staatsgebiet, auf diesem neuen entstandenen Staatsgebiet, eine riesige Zahl Millionen von Russen lebten, die das auf keinen Fall wollten. Der Wert des Donbass rührt daher, nicht, dass da Russen leben, das könnten auch jemand anderes leben, sind die dort, genau dort befindlichen Bodenschätze zum einen und die Schwerindustrie zum anderen. Und da müssen Sie auf der Welt nicht lange herumsuchen, wer Interesse an der Schwerindustrie und an den Bodenschätzen der Ukraine hat.
Wer könnte das sein?
Richtig, ja. Das ist ein Staat, der auf der anderen Seite des Atlantik ist und auch sehr gut erkannt hat, dass die Ukraine eben schon, das hat schon einen gewissen Adolf Hitler bewegt, dass das die Kornkammer Europas ist. Also der westliche Teil der Ukraine, wo wirklich in der Tat auch viele Ukrainer leben und auch viele Polen leben, das ist die Kornkammer und ich verrate auch keine Geheimnisse, man muss noch ein bisschen suchen. Dann werden Sie feststellen, dass ungefähr ein Drittel dieses Staatsgebiets, insbesondere die Flächen, auf denen landwirtschaftlich Dinge angebaut werden, dass die in Händen von drei amerikanischen Unternehmen sind. Also der Großgrundbesitzer der Ukraine sind drei Unternehmen, eines davon ist BlackRock. Und eines davon ist Monsanto. Monsanto ist wahrscheinlich bekannt Giftskandal, den diese Firma ausgelöst hat, wo immer noch zweifelhaft ist, ob was da eigentlich dran ist. Ich weiß es nicht. Aber von der ich sicher weiß, dass diese Firma von der Firma Bayer in Leverkusen gekauft worden ist. Diese Firma Bayer ist garantiert nicht in den USA, sondern sie ist in Deutschland. So, damit sind wir in einem Gebiet gelandet, wo man Vorsicht walten lassen muss mit pauschalen Urteilen. Es gibt offensichtlich deutsche Großunternehmen, die ebenfalls beträchtliche Interessen in der Ukraine verfolgen, Beispiel Rheinmetall, die dort ihr größtes Panzerwerk bauen wollen. Nun sagen Sie wahrscheinlich zu Recht, Moment mal, dazu braucht man eine Genehmigung des Bundessicherheitsrats, sonst kann ein deutsches Unternehmen keine Waffenfabrik irgendwo oder irgendwo auf der Welt.
Ja, genau.
Ja, so. Und die muss vorliegen. Die haben ja angefangen zu bauen. Die wollen da 500 Panther
bauen. War das nicht so, dass eine Genehmigung immer zu verweigern ist, wenn das Ganze in Kriegsgebiete geht? Also ich meine, ich habe da mal was Leuten hören in der Richtung. Und die haben doch erst mit dem Bau angefangen, nachdem der Krieg schon längst ausgebrochen war.
So ist es. Und das verstößt zumindest, wenn ich explizit gegen einen Rechtssatz, so verstößt es gegen lang andauerndes und sehr gut ausgewogenes deutsches Gewohnheitsrecht, keine Waffen, geschweige denn Waffenfabriken in Krisengebieten zu errichten und dorthin auch keine Waffen zu liefern. Gegen diesen Grundsatz wird seit einigen wenigen Jahren massiv verstoßen. Und ich bin Patriot genug, um zu sagen, das ist nicht im deutschen Interesse. Denn wohin man Waffen liefert, da gibt es auch einen Gegner, den das nicht freuen wird. Und im speziellen Fall wird es die Russen nicht freuen, mit deutschen Panzern konfrontiert zu werden, die jetzt gerade zu Beginn in der Ukraine gebaut werden.
Das Ganze fing mal an, dass man Schutzhelme liefern wollte, also Militärhelme, ja? Ich erinnere daran.
Ja, gut, da gehörte noch dieses, wenn Sie diesen Witz vertragen, diese, mein erster Eindruck da, und das hat mich dann auch bewegt, ganz genau bei diesem Konflikt hinzuschauen, war eine Dienstreise der gerade ernannten Bundesaußenministerin nach Russland und in die Ukraine. Die russische war für mich schwer zu schlucken, muss ich sagen, weil sie von dem offensichtlich entgeisterten russischen Außenminister Lavrov eigentlich abgebrochen wurde. Also der Besuch wurde abgebrochen. Ich sehe den Mann noch kopfschüttelnd in die Pressekonferenz treten. Da wusste ich ja noch nicht, ich hatte ja irgendwie keine Ahnung, man wusste ja noch gar nicht, was einem droht von dieser Frau. Da muss sie wohl irgendwelche Dinge gesagt haben. Er hat dann vornehmlich, also noch relativ höflich gesagt, wir wollten hier über die Probleme der Ukraine diskutieren und sie sprach über Windkraftanlagen. Und hatte, es war im Moment kein gemeinsames Thema zu finden, hat er relativ höflich gesagt. Und dann gab es eben diese Pressekonferenz, die der Putin kurz danach gegeben hat, einen Tag später. Und da hat der Putins Sprecher Peskov hat das nachgemacht, was da gelaufen ist. Und hat ein brüllendes Gelächter ausgelöst. Ich muss Ihnen sagen, da ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil ich gedacht habe, das ist unsere Vertreterin, die macht das.
Ja, also das ist ja auch das, was wir als Deutsche in Russland sehen. Die züchten sich ja die Kader heran, indem sie entsprechende Akademien haben dafür. Das heißt also, die Leute, die dann ins Außenministerium in Russland gehen, sind Leute, die sind hochqualifiziert, die haben im Zweifelsfall, nicht nur im Zweifelsfall, die sprechen die Sprache da, wo sie dann später hingehen werden. Das haben sie gelernt. Sie bauen ein langjähriges Netzwerk auf, sodass ein gegenseitiges Vertrauen in den jeweiligen Ländern besteht. Und das sind dann auch exotische Sprachen, also nicht irgendwie Deutsch, Englisch, Spanisch, was man so im Groben spricht, ne? Sondern halt dann auch irgendwelche asiatischen Sprachen, die sonst kaum jemand kennt. Und was wir aufzubieten haben, ist so jemand wie Annalena Baerbock. Also das war auch ein Teil, wo ich dachte, das ist durchaus lustig. Sie haben ja in Ihrem Buch, haben Sie ja zwei Teile. Das eine ist, glaube ich, so, das sind so Ihre täglichen Veröffentlichungen, die Sie immer mal wieder machen. Sie haben ja dann solche, wie nennen Sie das, das Sudelbuch, glaube ich, und das bekommt man dann regelmäßig, wenn man im Verteiler ist, also ich bekomme das. Und eine Stelle ist jetzt hier drin, ist auf Seite 71 Ihres Buches, ich darf das mal vorlesen. Es geht um den 16. Februar 2022, da schreiben Sie, meine Behauptung von gestern, dass im Kreml über das Auftreten von Annalena nicht mal gelacht worden sei, muss ich nach Ansehen des Videos der einschlägigen Pressekonferenz korrigieren. Voilà, Kreml-Sprecher Dmitri Peskov, Doppelpunkt, Zitat, was mich sehr beunruhigt, sie, gemeint ist Annalena Baerbock, möchte Wasserstoffinfanterie liefern. Die neue Waffe könnte, er wird unterbrochen von Putin, Sergej, Wasserstoffdiplomatie, nicht Infanterie. Dann sagt Peskov, ach so, dann habe ich sie überschätzt, dennoch sollten wir aufpassen, hör auf zu lachen, Wladimir. Also das heißt, also ich würde jetzt sagen, Respekt ist was anderes, also das, was da ausgedrückt wird.
Ja gut, aber das hat einen ernsten Hintergrund. Diese die Reise von Frau Baerbock nach Russland war aus meiner Sicht allerhöchste Zeit. Das war notwendig, dass sich ein deutscher Regierungsvertreter 5 Minuten vor Ausbruch eines Krieges nochmal um eine friedliche Lösung hätte bemühen sollen. Wenn er natürlich,
was macht sie?
Sie redet über Windkraft und irgendwas. Das ist das am Thema vorbei, nicht verfehlt, Thema verfehlt. Und wenn man sowas tut und wenn sich sowas häuft, dann kann man sagen, die Deutschen werden in diesem Zusammenhang nicht mehr gebraucht. Man muss sich, kann man sagen, das ist ja wunderbar, nicht? Das ist ja die Erfüllung aller Wünsche, aber ich bin nun mal etwas anderer Auffassung, dass wenn man ein derartig großes und bevölkerungsreiches Land regiert, sollte man schon wissen, was die Nachbarn tun und wohin die Reise insgesamt geht. Das ist, ich glaube, ich möchte jetzt nicht über Frau Baerbock reden, das ist so ein, das Thema wäre ein Fass ohne Boden, wo sie uns überall schon blamiert hat, in aller Öffentlichkeit mit einer ausversehenen Kriegserklärung an Russland. Das darf nicht passieren, auch nicht als Versprecher passieren. Das darf überhaupt nicht passieren, dass jemand da rumläuft und Dinge tut, die kaum noch zu korrigieren sind. Ich meine, gut, dass sie die Schutzweste verkehrt rum angezogen hat, darüber lacht man als Sicherheitsfachmann. Da sagt man, das war wirklich lustig, was sie da vorführt. Aber dieses alles andere, was sie da äußert, ist einfach bodenlos. Und wenn sie annimmt, dass sie Kiew von Potsdam aus in 8 Autostunden erreichen kann, dann weiß sie überhaupt nicht, wie groß die Welt ist. Nicht, das sind 1500 Kilometer, da möchte man sehen. Oder wie da einer in 8 Stunden hinfährt, das ist abenteuerlich. Die hat keine Ahnung.
Dass sie etwas Unkenntnis über die Welt hat, könnte man auch daher ableiten. Sie hat ja mal gesagt, dass es Länder in der Nachbarschaft betrifft und Länder, die hunderttausende Kilometer entfernt sind. Und dann fragt man sich so als einigermaßen geologisch gebildeter Mensch, die Erde hat einen Umfang von ungefähr 40.000 Kilometern, welche Länder meint sie? Und irgendjemand sagte, ja, wahrscheinlich macht sie sehr viele 360-Grad-Wendungen in diesem Zusammenhang, dass sie irgendwie auf die 100.000 Kilometer kommt. Aber ich möchte hier noch mal festhalten, ich halte sie für die beste Außenministerin, die Deutschland jemals gehabt hat, unter dem Sternenhimmel, weil man darf sie ja auch nicht herabwürdigen in ihrem Amt. Das ist ganz wichtig. Ansonsten sind die Grünen da ja sehr klagefreudig. Ja? Also das heißt, also wenn man sagt, dass sie vielleicht nicht das Amt vernünftig ausfüllen und das auch noch, sagen wir mal, in etwas vulgärerer Sprache macht, dann hat man sehr schnell dann ein Sondereinsatzkommando zu Hause, die einem dann die Tür eintreten. Nicht?
Ja, wenn ich das, wir sind ja wieder wir sind sozusagen im ersten Themenblock fast zurück. Ja. Die Verunsicherung der Bevölkerung, dass sie das grundlegende, das aller grundlegendste Recht in einer Demokratie nicht mehr ausüben, nämlich das der freien Rede. Die freie Rede ist die Grundlage dafür, dass sich eine politische Substanz bildet, eine politische Ansicht bildet und eine Ansicht, die zur Entscheidung ansteht, spätestens bei Wahlen zur Entscheidung ansteht. Wenn man das behindert, durch was auch immer, verhält man sich als exekutierender Staat verfassungswidrig. Das muss ich auch diesen Kollegen immer wieder ins Stammbuch schreiben. Es ist nicht ihre Aufgabe, das Volk zu reglementieren, sondern es ist umgekehrt die Aufgabe des Volkes, den politischen Willen zu bilden, und die Staatsorgane haben diesen Willen zu respektieren und zu exekutieren. So herum geht das in unserem Land. Aber das entspricht eben in Teilen nicht mehr der Wirklichkeit. Und wenn Sie sehen, wer da wegen was alles angezeigt worden ist, es steigen einem die Haare zu Berge, und man ist fast geneigt, ich bin jedenfalls fast geneigt, dem damals oder anfänglich von mir überhaupt nicht geschätzten Helmut Kohl Abbitte zu tun. Der hat das an sich abprallen lassen wie an einer Teflonpfanne. Den haben die beleidigt, alle Medien, und ich weiß es auch genau, wir haben Wir hatten im Bundesinnenministerium, im Casino gab es so eine Ecke von Böswilligen, wo laut gelacht wurde jeden Mittag. Da saßen die Leute, die Kohlwitze erzählt haben, nicht? Das war damals üblich. Und
Ich erinnere mich, ja.
das war einfach so diese, nochmal die Grundlage. Diese Witze, die das Volk macht, sind oft unanständig, sind oft beleidigend, aber sie sind, und das habe ich auch immer versucht, auch meinen Mitarbeitern klarzumachen, diese Witze, ich habe denen gesagt, ihr müsst diese Witze wenigstens erzählt bekommen haben und vor allen Dingen solltet ihr sie auch verstanden haben, die sind die Grundlage von Volkes Stimme. Und je schriller die Witze sind, desto mehr müssen wir uns Sorgen machen, dass etwas schiefläuft. So, das war meine.
Kennen Sie noch einen dieser Kohlwitze?
Ja, gut, also Kohl, wir waren Mitterrand und Thatcher fahren mit dem Fahrstuhl, der hält plötzlich an, die drei stoßen mit den Köpfen zusammen. Thatcher sagt, I'm sorry. Mitterrand sagt, I'm sorry too. Und Kohl sagt, I'm sorry three. Naja.
Ja, aber das war, also genau, also ich habe ja auch immer, ich sage das ja immer wieder, ich wünsche mir die Zeit von Willy Brandt oder dem Helmut Schmidt zurück und zur Not würde ich auch noch den anderen Helmut nehmen. Und ich war ja auch jemand, der Helmut Kohl stark kritisiert hat, aber bei dem, was wir jetzt sehen, das ist alles besser als das, was wir jetzt gerade haben. Ja, oder wie sagte jemand, die Meinungsfreiheit ist ja was ganz Tolles. Dumm ist halt immer nur das Aufräumen nach der Hausdurchsuchung. Ja. Ja. Herr Röver, mögen Sie dem Publikum noch eine Take-Home-Message mit nach Hause geben? Wir haben jetzt schon ja, 70 Minuten ungefähr hinter uns. Was wäre die Take-Home-Message an die Zuschauer, was Sie vielleicht in der Vorweihnachtszeit bedenken sollten oder überhaupt, wenn Sie an Deutschland denken?
Also ich möchte alle darauf hinweisen, dass Sie diesen Konflikt ernst nehmen, der da im Moment stattfindet, vor unserer Haustür praktisch, also nicht ganz 8 Autostunden, ist etwas mehr. Aber Sie sollen ernst nehmen, dass auf Russland mit deutschen Taurus-Raketen zu schießen, garantiert eine Antwort hervorrufen wird. Und Sie sollen vielleicht auch zur Kenntnis nehmen, dass wenn man das tut, diese Antwort schrecklich ausfallen wird. Und die Russen haben mittlerweile Waffen unterhalb der Atomschwelle, zum Beispiel diese schreckliche Oreschnik-Rakete, die braucht aus dem von ihrem Abschuss von einem mobilen Einsatzort, den wir also nicht genau vorherbestimmen können, bis ins innere Deutschland, zum Beispiel in das Tauruswerk von Schrobenhausen, braucht diese Rakete sage und schreibe 12 Minuten. Und da, wo diese 36 Sprengköpfe einschlagen mit Mach 10, das ist ziemlich schnell,
Zehnfache Schallgeschwindigkeit, ja.
Und wobei wahrscheinlich was man nicht genau weiß, am Boden dann eine Temperatur von 2000 Grad entsteht, kann ich Ihnen versichern, dass in Schrobenhausen, falls die Russen darauf schießen sollten, in den nächsten 10 Jahren keine Taurus-Rakete mehr zusammengebastelt werden wird. Das kann ich garantieren. Und ich möchte die Kriegstreiber, so würde ich sie mal nennen, höflich darauf hinweisen, dass wir die Deutschen, keine ernstzunehmende, abwehrbereite Armee haben, überhaupt nicht. Wir haben keine ernstzunehmende, abwehrbereite Zivilschutzorganisation, überhaupt nicht, sondern sind einem möglichen Gegenschlag, wenn wir weiter rumspielen und auf die Russen schießen werden, werden wir eine schreckliche Antwort erfahren. Und ich bin nicht bereit, das irgendwie hinzunehmen, so nach dem Motto, ach, das wird schon nicht passieren. Und sie werden es tun, glauben Sie mir.
Ja, Weihnachtszeit ist die Zeit der Hoffnung, aber in diesem Falle sieht es ziemlich hoffnungslos aus. Herr Röver, ich danke Ihnen sehr. Liebes Publikum, wenn Sie meinen, dass diese Sendung es wert ist, dass Sie eine größere Verbreitung finden sollen, dann gehen Sie aktiv hin und machen Sie Ihre Bekannten darauf aufmerksam, dass es diese Sendung gibt. Wie machen Sie das? Zum Beispiel über die sozialen Medien. Das wäre zum Beispiel Facebook, Twitter, Getter. Und wo finden Sie uns da? Da gucken Sie mal auf apolut.net nach. Da sind alle unsere sozialen Medien aufgelistet. Auf der gleichen Seite finden Sie auch Spendeninformationen. Wenn Sie meinen, dass Sie den ein oder anderen Euro übrig haben für Apolut, dann schauen Sie doch mal rein und dort finden Sie die Möglichkeit, uns entweder mit einer normalen Kontoüberweisung oder vielleicht über andere Wege uns Geld zukommen zu lassen. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen. Und freue mich auf ein neues im nächsten Jahr mit Ihnen und machen Sie es gut, schöne Feiertage und wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Auf Wiedersehen.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Jetzt erst recht.